Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich weiß nicht, wer von euch fastet. Normalerweise ist Adventszeit Fastenzeit. Nicht um ein paar Pfunde runterzubringen, die man an Weihnachten sowieso dann wieder zulegt, sondern in der katholischen Kirche, auch in den orthodoxen Kirche, gilt vor Weihnachten 40 Tage Fastenzeit, um sich auf Weihnachten vorzubereiten und dabei so ganz bewusst diese Bedeutung von Weihnachten für sich zu klären, aber auch dann vor Augen zu haben, wir feiern jetzt Weihnachten, das erste Kommen von Jesus, und wir gehen auf sein zweites Kommen zu. Und deswegen haben seit vielen Jahrhunderten die Kirchen diese Zeit als Fastenzeit ausgerufen. Besinnung, Vorbereitung auf die Ankunft von Jesus. Am dritten Advent, so wird schon gesagt, wird Johannes der Täufer in vielen Kirchen bewusst in den Mittelpunkt gerückt. Als der, der Advent verkörpert hat, der es gelebt hat. Er hat nicht nur erwartet, dass Jesus kommt, was ja Advent bedeutet, Ankunft, sondern er war Wegbereiter, so haben wir das gerade in diesem Text gehört. Er sollte Jesus den Weg für das Volk bereiten, die Menschen vorbereiten auf dieses Kommen von Jesus. Und deshalb hat er zu den Menschen gesprochen und er hat sie herausgefordert, sich auf diese Begegnung mit Jesus vorzubereiten. Und dabei hat er sehr klare Vorstellungen gehabt, wie viele andere auch in dem Volk. Nämlich, da kommt der Herr, der die Herrschaft verkörpert. Er kommt mit Macht und mit Herrlichkeit. Er wird das Unrecht überwinden, Gerechtigkeit aufrichten. Er wird das, was kaputt ist in der Welt, heil werden lassen. Und alles, was sich seiner Herrschaft widersetzt, das wird er einfach überwinden. Also er hat damit gerechnet, da kommt ein Gott, der die Macht übernehmen wird und der sein Reich aufrichten wird. Und das wird groß, das wird herrlich, das wird machtvoll werden. Dementsprechend hat er das Volk herausgefordert und sagt, wenn dieser Gott kommt, wie wollt ihr ihm begegnen? Wenn dieser Gott diese Welt betritt und dir begegnet, was hat es für Folgen im Jetzt deines Lebens? Was musst du tun, damit diese Begegnung stattfinden konnte? Das war das Anliegen von Johannes dem Täufer. Geprägt von diesem Gedanken, da kommt der allmächtige Gott und wir werden dieser ganzen Macht und Herrlichkeit begegnen. In Klammer, diese Vorstellung hat ihn später ins Schleudern gebracht. Als er gemerkt hat, da ist nichts von dieser Macht und Herrlichkeit. Jesus setzt seine Macht nicht durch, sondern er ist der, der sich zu den Menschen hält, an denen andere schnell vorbeigehen. Da ist nichts von dem, dass er jetzt Widerstand bricht gegen ihn, sondern ist der Gott, der dient. Da ist der Mensch, der zwar Wunder tut, die erstaunlich sind, aber die Frage, was ist denn jetzt mit dieser Macht und Herrlichkeit? Und als Johannes im Gefängnis saß, da hat sie ihn dann schier im Boden und den Füßen weggezogen und er stellt Jesus die Frage, bist du eigentlich der, der kommen sollte oder soll ich jemand anders erwarten? Habe ich mich geirrt? Bist du nicht mehr der, der das Ganze jetzt so erfüllt, was vorhergesagt worden ist? Bist du der eigentlich? Wisst ihr, Johannes hat eine falsche Erwartung gehabt, ja, aber er hat sich nicht geirrt. Falsche Erwartung, er hat gedacht, jetzt bricht diese ganze Macht und Herrlichkeit Gottes in die Welt. Aber in Jesus ist genau dieser Gott gegenwärtig, der die Macht in der Hand hat, der diese Herrlichkeit, dieses Gottsein verkörpert. Und auch wenn er an Weihnachten das erste Mal als Kind in der Krippe, als Mensch ganz niedrig gekommen ist, bedeutet Advent, wir richten den Blick nach vorne und wissen, seine Herrschaft wird sichtbar in diese Welt hineinbrechen. Und da wird etwas sichtbar von dieser großen Macht und Herrlichkeit, die er verkörpert als letzte Autorität, als der, der das letzte Wort über allem spricht und vor dem jeder Mensch mit seinem Leben steht. Und deshalb hat die Botschaft von Johannes für uns eine ganz große Bedeutung. Nämlich, wie willst du diesem Gott begegnen? Wie willst du dich vorbereiten auf diesen Gott? Und so hat er zu den Menschen damals gepredigt. Und er sagt, Leute, bereitet euch vor. Und dort, wo es notwendig ist, lasst was Neues werden in eurem Leben. und dort, wo es notwendig ist, bringt Dinge zurecht. Und so hat er dann auch gepredigt. Und die Predigt war sehr herzhaft. Ich werde jetzt den Predigttext lesen. Und vielleicht wird manch einer dann sagen, boah, bin ich froh, dass Johannes der Täufer nicht Pastor unserer Gemeinde ist. Und bin ich froh, dass der jetzt nicht hier zu Wort kommt, sondern jemand anders. Lukas 3 wird es berichtet. Da schreibt Lukas als jemand, der die ganzen Ereignisse sehr genau erforscht hat, von diesem ganzen Geschehen um Johannes den Täufer. Und da lesen wir, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanius Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Es ist erstaunlich, wie genau Lukas arbeitet. Er nennt hier historische Persönlichkeiten, Machthaber im Römischen Reich, aber auch Menschen aus dem jüdischen Volk, hohe Priester. Und das lässt uns das Geschehen relativ genau datieren. Es geht so um das Jahr 28 nach Christus. Die Zeit, unmittelbar bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist, das ist die Schnittstelle jetzt. Und Lukas sagt, und genau an dieser Schnittstelle, bevor Jesus gekommen ist, hat sich das jetzt ereignet, dass Gott dem Johannes eine Botschaft anvertraut hat. Und der Priestersohn Johannes, er wurde zum Propheten. Und er war der, der jetzt diese Botschaft Gottes in das Volk hineinsprechen sollte. Und dann heißt es, und er, Johannes, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll der ebene Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir tun? Er antwortete aber, sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kam aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus, also der Gesandte Gottes war, da antwortete Johannes und sprach zu ihnen allen, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauflöschlichem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Das ist mal so das, was Johannes gepredigt hat, was wir von Johannes hier lesen. Ist schon starker Tobak, oder? Wie würdet ihr das finden, wenn ich euch sagen würde, ihr Teufelsbrut? Da würde man wahrscheinlich auch sagen, okay, Gemeindeleitung, wir sollten über Personalveränderung reden. Ja, wir haben doch nicht nötig, uns beschimpfen zu lassen. Ja, Johannes, er war aber nicht drauf und dran, dass er sagt, ich möchte jetzt die Menschen beschimpfen, ich möchte irgendwo ihnen einfach da jetzt nochmal eine mitgeben, sondern es war für Johannes dieses leidenschaftliche Anliegen, da kommt der Messias Gottes, die Macht Gottes kommt in diese Welt hinein, er wird der sein, der die letzte Autorität ist und er wird mich und uns alle an sich messen, mein Leben an sich messen. Und jetzt bereitet euch vor, dass ihr diesem Gott begegnen könnt, ja, um Menschen wachzurütteln. Ja, deshalb hat Johannes hier so massiv geredet und hat gesagt, es ist Zeit, dass etwas Neues wird. Und heute zwei Punkte dazu, was Advent, dass da Neues beginnt, bedeutet. Das Erste, was Johannes deutlich macht, er sagt, es geht darum, eine neue oder auch eine erneuerte Beziehung zu Gott zu finden. Und blenden wir uns mal kurz in die Zeit hinein, die damals geherrscht hat. Johannes sprach zu einem Volk, das fromm und doch gottvergessen war. Am Tempel, da wurden Gottesdienste gefeiert. Man pflegte seinen Glauben als Form. Aber der Alltag war davon herzlich unberührt. Man lebte so, als wenn man Gott im Tempel besucht und sagt, jetzt bin ich hier und du bist zufrieden. Und dann ging man in den Alltag und lebte so, als wenn Gott keine großartige Bedeutung hat. Und viele Menschen waren für das Wort Gottes da gar nicht mehr erreichbar. Und sie haben sich zurückgezogen auf eine Sicherheit, dass sie sagten, wir sind doch Abrahams Kinder. Johannes zitiert es extra. Und das bedeutet, Gott hat damals Abraham erwählt, er hat ihm versprochen, dass er ihn segnen wird, seine Nachkommen segnen wird, dass er die Nachkommen beschenken wird. Wir sind Abrahams Kinder, Gott ist auf unserer Seite, also passt schon. Alles gut. Und Johannes sagt ihnen, Leute, mit eurer frommen Tradition, da könnt ihr bei Gott nicht punkten. Gott ist mit diesen Verheißungen nicht von euch abhängig, er kann aus den Steinen sich Kinder erwecken, ja, und das war's mit euch. Und er versucht sie jetzt wach zu rütteln, die, die so gottvergessen, selbstgefällig in ihrer Tradition verwurzelt sind und sagen, das mit Gott passt alles, habe ich alles geklärt, alles in Ordnung. Und dann waren auf der anderen Seite noch Menschen, zu denen Zacharias, Elisabeth gehört haben, zu denen andere gehört haben, eine kleinere Gruppe im Volk, die ganz hoffnungsvoll, erwartungsvoll waren, und gelitten haben unter einer geistlichen Dürre. Und das können wir uns vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn wir uns hineindenken in diese Zeit. Seitdem der letzte Prophet Malachi aufgetreten ist, sind 450 Jahre vergangen. 450 Jahre. Denk jetzt mal zurück. Ja, da bist du bei 1500, schlag mich tot. Das, was damals war, das war irgendwo Vergangenheit. Und die letzten Worte, die Malachi gesprochen hat, heißt, Gott wird einen schicken, der wird der Vorläufer des Messias sein, der wird das Volk vorbereiten und dann wird der Messias kommen. Und da haben sie 450 Jahre gewartet. Und was sich nicht mehr ereignet hat, das waren Menschen wie die Propheten, die aufgetreten sind und die Gott ins Gespräch gebracht haben, die gezeigt haben, Gott ist da, Gott ist aktiv, er hat Botschaft für euch. Das war alles irgendwo Vergangenheit. 450 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Da lebt nichts mehr. Und man sehnt sich danach. Wann ist es endlich soweit, dass Gott einen neuen Akzent setzt, wieder eingreift? Das Einzige, was sie hatten, waren die Schriftgelehrten. Und die haben das Wissen der Vergangenheit verwaltet. Die haben nur erzählt von dem Gestern. Aber von dem, was heute passiert, das war irgendwo weit weg. Und vor dem Hintergrund kann man auch verstehen, wenn es dann heißt später, als Jesus aufgetreten ist, dass das Volk entsetzt war, dass sie erstaunt waren, dass sie überhaupt überfordert waren, als Jesus gelehrt hat, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Da kann man es verstehen. Warum haben sie den Eindruck, da spricht Gott wieder in unsere Zeit? Und das haben diese Menschen erwartet. Und Johannes, er ist derjenige gewesen, der diesen Menschen jetzt nochmals ganz bewusst diese Botschaft Gottes nahegebracht hat und der, man sagt, der letzte Prophet im Alten Testament war oder an der Schwelle zwischen Alten und Neuen Testament. Durch ihn meldet sich Gott wieder zu Wort. Und dann wird seine Botschaft und sein Anspruch wird formuliert, mit die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden hat er gepredigt. Das ist ein komplizierter Satz. Wäre es fast mal schön, hier zu sagen, es dreht euch mal um, erklärt euren Nachbarn, was Johannes da gemeint hat, ja, oder was Lukas da meint. Die Taufe der Vergebung, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Da ist ein Wort drin, was nicht sexy ist, oder? Buße. Findet es jemand schön, ja, dass er sagt, Buße ist ein sehr angenehmer Begriff, so wie Currywurst oder Kuss. Ja, Buße. Also ich denke an Bußgeld. Ich habe lange keins bezahlt, also das kann ich gleich sagen. Ja. Ja, oder das wirst du mir büßen. Kennt ihr das auch? Ja, also da habe ich immer den Eindruck, Buße, das ist was mit Strafe, das ist was mit Heimzahlen, das hat irgendwas mit, ja, da wird jetzt was gerecht zu tun. Und genau das ist nicht gemeint im Neuen Testament. Im Neuen Testament, da steht hier der Begriff Metanoia, Buße. Und das meint als erstes ein Umdenken, eine Sinnesänderung. Dass man auf einmal merkt, ich habe völlig falsch gedacht, ich war völlig falsch unterwegs. Ja, mir waren Dinge wichtig, die sind völlig falsch gewesen. Ich muss nochmal ganz, ganz neu denken und ich muss mit ganz neuen Voraussetzungen an den Dingen herangehen. Mancher erlebt so eine Metanoia, wenn er einem Menschen begegnet, von dem er immer gedacht hat, boah, das ist ein schwieriges Kaliber. Und dann war er mit ihm beim Männerstammtisch und geht heim und sagt, boah, das ist ein richtig genialer Kerl. Er muss auch nicht zum Männerstammtisch gehen, er kann auch woanders. Aber auf einmal hat sich ein Vorzeichen komplett verändert. Aus dem, wo man gedacht hat, das ist ein schwieriger Mensch, wird auf einmal jemand, wo man sagt, hey, ich habe ihn ganz neu kennengelernt, das ist ein super Typ. Und ich werde ihm anders begegnen, ich werde anders über ihn denken, ich werde anders über ihn reden, ich werde mich anders verhalten. Ja, auf einmal, ja, das ist Metanoia, Sinnesänderung, Umdenken im Blick auf Gott. Nicht zu denken, so sagt Johannes, das passt schon alles. Das mit Abraham ist unsere Rückversicherung und wir haben alles gut gemacht. So sagen wir, müssen unser Leben nochmal anders anschauen. Vielleicht sind Gott Dinge wichtig, die mir gar nicht so wichtig sind. Und vielleicht denkt Gott nochmal ganz anders. Und wenn das Vorzeichen geändert ist, ergeben sich daraus nochmal Konsequenzen, wie ich mein Leben betrachte, wie ich Gott betrachte. Und Metanoia bedeutet zum anderen Kurswechsel, Richtungsänderung. Ja, man kann das sehr schön Beispiel haben, wenn du mit Auto unterwegs bist, dein Handy-Akku ist leer, Google Maps funktioniert nicht mehr. Und dann merkt man auf einmal, jetzt bin ich falsch unterwegs. Dann umzukehren. Soll ja angeblich Männern schwerer fallen, oder? Man fährt dann stur weiter und denkt sich, irgendwie komme ich ans Ziel und wenn ich die Erde umrunde. Ja. Umkehr heißt, ich halte an und gehe in eine ganz andere Richtung. Und genau das ist, was jetzt dieser Begriff von Johannes meint. Er sagt, ich will einen Kurswechsel in meinem Leben haben. Ich folge nicht mehr mir selbst als letzten Maßstab, sondern ich folge jetzt Jesus nach. Und nicht, was ich will, ist das Letzte, sondern was er will. Und nicht das, was für mich zählt, ist das Letzte, sondern was für ihn zählt. Und das ist, was Johannes den Menschen predigt, was er herausfordert. Er sagt, Leute, seid nicht auf euch bezogen, sondern seid Gott bezogen. Und dann lebt so. Bekommt eine neue Sicht für Gott und für euer Leben. Und zieht daraus Konsequenzen. Und das, was Johannes dann ganz konkret fordert, er sagt, und jetzt bitte, bleibt nicht in dem Einverstanden stehen. Denn einverstanden heißt, da passiert gar nichts. Oder? Ihr lieben Eltern, wenn ihr euren Kindern sagt, räum dein Zimmer auf und die sagen, ich bin grundsätzlich einverstanden, dann wisst ihr, das sieht morgen genauso aus wie jetzt. Johannes, er sagt, mach konkret. Und dann fordert er sie heraus, lasst euch taufen. Und taufen jetzt nicht wie so ein Taufgottesdienst in der Kirche oder sonst wie, sondern in Bezug zu den jüdischen Waschungen, rituelle Waschungen, wo man sich mit Wasser symbolisch gewaschen hat und sagt, ich möchte das, was mich vor Gott verunreinigt, abwaschen. Und Johannes, er nimmt die Menschen und sagt, und jetzt nicht ein bisschen du waschen, sondern ich tauch dich im Jordan unter. Und damit macht er Dinge deutlich. Er zeigt, wenn ich dich ganz untertauche, nimmst nicht du die Schuld von dir, sondern sie wird von dir genommen. Das muss Gott tun. Und das, was dich vor Gott verunreinigt, bringst nicht du in Ordnung, sondern das muss Gott für dich in Ordnung bringen. Und wenn du als ganzer Mensch untergetaucht wirst, dann wirst du ganz hineingenommen in dieses Handeln Gottes, wo Neues entstehen soll. Dein ganzes Leben ist betroffen. Und nicht nur das Tun oder Reden, wenn du dann den Mund wäschst oder die Hände. Und damit für Johannes dies als Zeichen, dass er ganz bewusst sagt, da ist Gott und er möchte eine Neuorientierung für dein Leben haben. Und jetzt werde konkret und bleib nicht nur grundsätzlich einverstanden. Das, was Johannes dann macht, ist natürlich die öffentliche Festlegung. In dem Moment, wo Menschen aus der Menge herausgegangen sind und gesagt haben, jawohl, ich gehe zu ihm ins Wasser, war jedem Umstehenden bewusst, der meint es ernst mit Gott. Und diese Formen können unterschiedlich sein. Wir müssen jetzt nicht an die Isar gehen und jeden sagen, also jetzt wird untergetaucht. Bei manchen ist es so, dass er sagt, ich mache das mit einem Menschen fest. Diese Neuorientierung. Andere haben Symbole, die sie sagen, das möchte ich ganz bewusst tun, ja, zum Kreuz zu gehen, ja, und dort zu beten. Also die Symbole sind sehr unterschiedlich, die Wege unterschiedlich. Wichtig ist, was im Herzen sich ereignet. Und das ist, wozu Johannes die Menschen jetzt hier herausfordert. Wie wollt ihr Gott begegnen? Wie ist das mit deiner Beziehung zu Gott? Und für Johannes hat es deshalb eine besondere Bedeutung, dass er den Menschen damals sagt, die Begegnung mit diesem Messias, der kommt, mit Jesus, der wiederkommt, wird dein ganzes Leben in diese Gegenwart Gottes stellen. Und dann stellt sich die Frage, was hat davon Bestand? Wie denkt er über mein Leben? Und deshalb auch diese Worte, die Johannes so scharf spricht, das Gericht, er wird die Worfschaufel haben, sagt er von Jesus. Ja, das war damals so diese Schaufel, mit der man den Weizen in die Luft geworfen hat oder die Gerste, das Getreide, damit im Abendwind die Spreu weggeweht wird und die Körner herunterfallen. Und er sagt, und so wird Jesus selber festlegen, was Bestand hat. Oder die Axt an der Wurzel. Da sieht Johannes eine Dringlichkeit und er sagt, Leute, ihr könnt mit Gott nicht spielen. Gott, er meint es ernst. Und nebenbei, das hat für Johannes damals auch eine ganz große Bedeutung gehabt, obwohl er das selber gar noch nicht gewusst hat und für das Volk noch mehr. Denn 40 Jahre nach der Auferstehung von Jesus und Himmelfahrt wurde Jerusalem durch die Römer zerstört und das Volk Gottes in diesem Gericht Gottes unsagbar geschlagen. 40 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Und die Zahl 40 hat in der Bibel immer noch mal eine besondere Bedeutung, ist eine ganz besondere Zeit, in der Gott Zeit zur Neuorientierung, zur Klärung, zur Vorbereitung gibt. Und 40 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, wo Gott noch mal um sein Volk gerungen hat, kehrt um, nehmt diesen Jesus als euren Messias an. Und das Volk sagte, das wollen wir nicht. Sagt Gott, und jetzt ziehe ich den Schlussstrich. Merkt ihr die Dringlichkeit? Ich habe den Eindruck, dass Johannes das erahnt hat in dieser Botschaft. Advent, Zeit für Neues, neue, erneuerte Beziehung zu Gott. Vielleicht ist Advent genau diese Zeit der Besinnung, wo es auch mal gut ist, zu sagen, wie ist es denn mit meiner Beziehung? Wie ist es denn so mit dem, wie ich mit Jesus lebe, ihm begegne? Ist da vielleicht vieles so dürr geworden, weil ich merke, Mensch, da fehlt eigentlich so dieses Leben, dieses Reden Gottes in mein Leben hinein. Haben sich vielleicht die Dinge eingeschlichen, wo man sagt, ja, es passt schon, bist schon tolerant genug, das, ich bin zufrieden, du darfst auch sein, Gott. Oder vielleicht sagen, ich habe eigentlich noch gar keine richtige Beziehung. Und da ist Advent diese Zeit, die Gott uns schenkt und sagt, möchtest du nicht hier an der Stelle konkret Schritte gehen, Neues, neue Beziehung zu mir, erneuerte Beziehung? Und es nicht mit Angst und Schrecken, sondern es ist Einladung und sagen, da darf was Neues werden, weil Jesus dir begegnen will, dein Leben prägen will, hineinkommen will in die Dinge, die dein Leben ausmachen. Und dann geht Johannes weiter und sagt, es geht nicht nur um eine neue Gottesbeziehung, sondern eigentlich um ein neues, um ein erneuertes Leben. Und er sagt jetzt nicht so, ihr lieben Leute, das war jetzt schön am Jordan hier, alle getauft und jetzt geht heim, lebt, wie es bisher gewesen ist. Und wenn ihr wieder Probleme habt, dann könnt ihr ja wiederkommen, dann machen wir das nochmal. Sondern er schickt sie zurück und er sagt, an der Stelle seid ihr jetzt herausgefordert, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Ja, also heute haben wir schwierige Begriffe. Ja, was sind denn Früchte, die der Buße würdig sind? Was Johannes hier meint ist, dass er sagt, die Früchte, das sind die Folgen dieser Hinkehr zu Jesus. Und er sagt, aus dieser Hinkehr zu ihm, da entstehen Folgen. Das hat Folgen. Und diese Folgen werden mit Früchte bezeichnet. Wenn die Buße die Hinkehr zu ihm ist, ja, dann sind die Folgen, die Früchte der Buße, die Folgen, die diese Hinkehr mit sich hat. Ja, ganz banales Beispiel. In dem Moment, als ich meine Frau kennengelernt habe und sie geheiratet habe, hat es Folgen gehabt. Bis heute. Mancher hat sogar gesagt, die hatte ich in den Griff bekommen. Das können wir jetzt aber diskutieren. Ja? Können wir mit ihr diskutieren. Wisst ihr, da wo ich anfange mit einem Menschen zu leben, hat es Folgen, ganz normal. Weil man lässt man seine Klamotten nicht mehr überall liegen. Ja, da kann man den Weg vom Badezimmer zum Bett nicht an den Klamotten am Flur sehen. Auf einmal fängt man an, sich anders zu verhalten und sonst wie. Dinge zurückzustellen und Wichtigkeit und sonst. Ja, das sind auf einmal diese Folgen der Hinkehr. Und genau das ist, was Johannes meint. Er sagt, in dem Moment, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann hat das Folgen. Und auf diese Folgen kommt es an. Und dann fragen die Menschen, was sollen wir tun? Johannes, was ist denn jetzt dran, wenn wir uns ihm zugewandt haben? Und für alle, die Sprache lieben, da steht im Griechischen eine Zeitform, die ein Ereignis meint, was beginnt und was für die Zukunft weitergeht. Und damit jetzt nicht, was soll ich heute tun? Und dann mache ich den Haken dran und sage, ist erledigt. Sondern was soll heute neu beginnen, das mich in mein Leben, in die Zukunft hinein begleitet? Das ist die Frage, was sollen wir tun? Und dann spricht Johannes die Menschen sehr konkret an, die damals vor ihm waren. Und in einer Zeit, in der Menschen sehr mittellos waren und als sie keinen Kleiderschrank voll hatten mit Klamotten, wo sie immer überlegen, Mensch, was bringe ich da noch alles rein oder wie bringe ich noch was rein? Ja, sondern als sie oft nur das Wenigste hatten, was sie auf dem Leib trugen, da sagt er, wenn jemand zwei Hemden von euch hat, das ist so die Grundausstattung, dann gibt doch dem eins, der keines hat. Und damit sagt er, dein Besitz soll das widerspiegeln, dass du auf Jesus bezogen lebst. Der Umgang mit deinem Besitz soll von Jesus beeinflusst sein, von seiner Herrschaft. Und nicht die Frage, wie dient mein Besitz mir, sondern wie kann ich damit denen dienen, die nichts haben. Und dann kommen die Zöllner und das finde ich sehr spannend. Und die fragen ihn, Johannes, was sollen wir tun? Menschen, die als korrupt galten, als Feinde des Volkes Gottes. Und Johannes sagt, lebt ehrlich. Ehrlich in eurem Beruf, da wo ihr mit den Finanzen umgeht, wo ihr die Macht habt, durch mehr Einnahmen in eure eigene Tasche zu wirtschaften. Sagt, lebt ehrlich in eurem Beruf. Und als Soldaten kommen, da geht man von aus, dass das Juden waren, die im römischen Dienst standen und bei Steuereintreibern und sonstiges so diese Begleitschutz waren. Den sagt Johannes, und ihr missbraucht eure Macht nicht. Und nutzt eure Macht nicht aus, um Menschen zu unterdrücken, damit ihr zu eurem Ziel kommt. Und dann der kleine Nachsatz, und seid mit eurem Lohn zufrieden. Merkt ihr, Johannes, er spricht die Menschen sehr konkret an, wie du mit deinem Besitz umgehst, wie ehrlich du bist, wie du mit Macht umgehst, mit deiner Zufriedenheit. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde er mir sagen? Oder was würde er dir sagen? Sagt, daran soll diese Beziehung zu Jesus dein Leben prägen. Bring Früchte, die dieser Buße würdig sind, die dieser Hinkehr zu Jesus würdig sind, entsprechen. Zum Schluss noch ein kleiner Widerspruch. Die Menschen fragen Johannes, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, bringt Früchte. Seid ihr schon mal bei einem Obstbaum gestanden und habt gesagt, bring ja Früchte? Ja, und wenn deine Birnen heute nicht, ja, und wir können später mal probieren, vorm Haus steht ein Apfelbaum. Ja, ihr könnt euch dort hinstellen und sagen, Junge, Früchte. Und dann wird der Baum dort stehen und sagen, ja, komm gleich. Und merkt, nee, funktioniert nicht. Merkt ihr den Widerspruch? Diese Früchte müssen wachsen. Johannes spricht nicht von Werken, von frommen Werken. Er sagt nicht, strengt euch an und jetzt macht mal. Das funktioniert meist nur ganz kurz. Sondern Früchte haben die Grundlage in meiner Verbundenheit mit Jesus, dass er Zugang bekommt. Und dann sagt Johannes, und dann wird was wachsen. Dann wird es Einfluss haben auf dein Leben, auf deine Beziehung, auf deinen Umgang mit den Dingen, auf das, was in deinem Leben dran ist. Und deswegen nicht zuerst, dass Johannes sagt, hey Leute, jetzt strengt euch an und macht die Dinge anders. Sondern sagt, wie ist es mit deiner Verbundenheit? Und wenn da was sich ereignet, dann wird es Folgen haben für dein Leben. Advent, Zeit für Neues. Wir haben von einer erneuerten Gottesbeziehung gesprochen, neue Gottesbeziehung, aber auch von den Folgen daraus, die im Leben zu finden sind. Ich habe am Anfang gesagt, die Adventszeit ist Fastenzeit in den Kirchen. Und eigentlich eine gute Idee, nicht zu sagen, jetzt wird nichts mehr gegessen, sondern sagen, so als Zeit der Besinnung auch mal sich bewusst hinzustellen und zu sagen, wie ist es denn jetzt mit meinem Glauben, mit meinem Leben, mit dem, was Jesus beeinflussen kann? Wie ist es denn, wie ich mit ihm unterwegs bin, wenn er mir entgegenkommt und ich ihm entgegengehe und mit meinem Leben vor ihm stehen will? Was kann ich denn heute schon tun für diese Begegnung und was ist denn heute für mich dran?